Die fünfte Staffel von Voyager begann überraschend mit keinem Cliffhanger, sondern mit einer einzelnen Episode. Dennoch spannt Nacht einen großen Bogen bis hin zum Anfang der Serie. Deshalb wollen wir heute darüber sprechen und damit grüße ich Sie herzlich zur 9. Ausgabe des Episodencafés. Mein Name ist Malte Kirchner und mit mir moderieren in dieser Sendung
Jan-Patrick Schlame
und Thorsten Hoke. Aber bevor wir zu den einzelnen Meinungen kommen, gibt Malte Ihnen einen kurzen Überblick.
Nach 5 Jahren Reise taucht die Voyager in eine Gegend der Leere ein. Erhebliche Strahlungen sorgen dafür, dass der gesamte Sternenhimmel verdunkelt wird. Diese Leere färbt auch auf die Besatzungsmitglieder ab. Janeway wirft sich eine Fehlentscheidung in Bezug auf den Fürsorger vor, Neelix leidet unter Platzangst und die Stimmung ist gereizt. Dann wird das Schiff plötzlich von einer unbekannten Spezies angegriffen und seiner Energie beraubt. Es gelingt mithilfe eines anderen herbeieilenden Schiffes, der Marlon, die Angreifer zu vertreiben und einen der Angreifer an Bord festzuhalten. Dieser berichtet davon, dass die Marlon ihre Abfälle in dieser Region abladen und dadurch die Spezies vernichten würden. Die Marlon kommen von der anderen Seite der Leere und nutzen dabei eine Art Tunnel. Hin und her gerissen zwischen der Möglichkeit, die Leere zu verlassen und der Spezies zu helfen, will Janeway einen Alleingang wagen, doch die restliche Besatzung meutert. Schließlich schafft man es gemeinsam, den Tunnel zu schließen und dabei aber noch zu nutzen. Man verlässt die Leere. Dass der Auftakt einer neuen Staffel ausgerechnet in einem Zustand von Leere beginnt, hätten wohl die wenigsten für möglich gehalten. Auch dass man die vergangenen 5 Jahre reflektiert, anstatt große in die neue Staffel überleitende Abenteuer zu begehen, ist recht atypisch. Und so gibt es in dieser Episode 2 entscheidende Handlungen. Zum einen das Aufgreifen der Fürsorgerproblematik, da man 5 Jahre danach wieder vor einer ähnlichen Situation steht, und zum anderen die Müllproblematik, die zugegebenermaßen ein etwas auffälliger Fingerzeig auf gegenwärtige Probleme ist. Doch die Müllproblematik ist letztlich nur Mittel zum Zweck, um den Konflikt zu schaffen, dem sich Janeway gegenüber sieht. Die Lehre erinnert sie nicht nur an die folgenreiche Fürsorgerentscheidung, sondern sie wird gleich wieder mit einer solchen Situation konfrontiert, wobei sie es dieses Mal richtig machen will, zumindest nach ihrem Dafürhalten. Doch kann man die beiden Situationen vergleichen? Wohl eher nicht. Während beim Fürsorger noch 2 Besatzungen von Janeways Entscheidung abhingen, wobei die Maquis nicht der Föderationsideologie unterstanden, hat Janeway jetzt eine geschlossene Sternflottenbesatzung hinter sich, die alle der Ideologie zugrunde liegen, dass in Fällen wie diesen uneigennützig gehandelt werden muss. Doch nochmal zurück zum Anfang. Dass die Fürsorgerfrage aufgeworfen wurde, war schon lange fällig. Dennoch ist das erst später Einwerfen geschickt, da zuvor immer noch Konflikte zwischen den Teilbesatzungen bestanden und diese erst jetzt, 5 Jahre später, als wirkliche Einheit betrachtet werden können. Alles in allem ist Night also eine gute bis sehr gute Episode, die leider aufgrund der Müllproblematik gerne schlecht gemacht wird.
Was meines Erachtens markant ist an diesem Staffelauftakt, das ist die Fülle an Handlungssträngen, mit denen der Zuschauer überschüttet wird. Im Vordergrund stehen, wie erwähnt, Janeways Selbstzweifel und die Malon-Thematik. Allein wegen der Überschneidungen dieser beiden Themen gibt es schon eine Menge Inhalt. Dazu kommt aber auch Toms neues Holodeck-Programm, das Captain Proton-Szenario, das ja nach dem Intro auch später noch einmal aufgegriffen wird. Dadurch erreicht die Episode eine angenehm große Fülle an Themen, sodass bis zum Schluss kaum ein Moment zum Aufatmen bleibt. Selten war eine Voyager-Episode dermaßen vollgepackt. Positiv ist auch zu vermerken, dass nach 5 Jahren jetzt endlich über die Fürsorgerentscheidung gesprochen wird, die die Voyager ja überhaupt erst hier im Delta-Quadranten stranden ließ. Negativ fallen aber die Malon auf. Nicht nur, dass sie ihren Müll ohne Rücksicht auf Verluste in der Leere abladen, was ein ziemlich plumper Versuch ist, auf heutige Müll- und Umweltverschmutzungsprobleme hinzuweisen. Aber vor allem sind sie vollkommen eindimensionale Bösewichter. Sie zeigen kein Verständnis und keine Kompromissbereitschaft. Damit ist schon ziemlich früh klar, dass man eigentlich irgendwann später gegen sie kämpfen muss. Schon damit die hier lebenden Schattenkreaturen nicht länger von den Malon getötet werden. Und vor allem stellt sich doch in dieser Episode folgende Frage. Zum Schluss kann man den Malon ein Schnippchen schlagen und durch ihren Wirbel entkommen und den Wirbel sogar noch hinter sich verschließen. Warum ist eigentlich damals vor 5 Jahren jemand auf die gleiche Idee gekommen? Es wäre doch gar nicht so abwegig gewesen, einen Torpedo mit Zeitzünder auf den Fürsorger loszulassen. Zudem gibt es mal wieder so viele kleine Unstimmigkeiten. Als die Energie ausfällt, warum halten da noch die ganzen Kraftfelder? Wieso haben die Gegenstände auf dem Holodeck noch Zusammenhalt? Wo kommt die Energie für Toms Captain Proton-Waffe her? Wie kann das Alien so schnell die Kommunikationskonsole bedienen? Und wieso rechnen eigentlich alle Lebensformen im Delta-Quadranten in Kilometern und messen die Zeit in Stunden? Nacht ist insgesamt gesehen eine gute Episode, aber im Detail hat man sich mal wieder zu wenig Gedanken gemacht.
Mit Nacht beginnt die fünfte Season der Voyager-Staffel und es ist ein wahrlich ungewöhnlicher Auftakt. Man sieht die mittlerweile gut harmonierende Crew desolat, gelangweilt oder verstört. Und das alles liegt an einer schon sehr lange dauernden, ereignislosen Reise im purem Nichts. Bis hierhin klingt dies nach einer sehr interessanten Voyager-Folge, die aufgrund ihrer Außergewöhnlichkeit ein unglaubliches Potenzial beinhaltet. Doch was geschieht? Am Ende ist wieder alles gut, die Crew hat ihre Konflikte und Ängste überwunden, als ob nichts wäre. Schon nach dem Wiedereintritt in den normalen Raum läuft wieder das normale Leben an Bord der Voyager ab, was sich in der nächsten Episode zeigt. Trotz der guten Idee erfolgt die Umsetzung in Nacht mäßig, was die Episode bis zum Ende hin immer schlechter werden lässt. Kurios wirken die einzelnen Elemente wie zum Beispiel Catherine Janeway, die erst jetzt über ihre damalige Entscheidung nachdenkt und deshalb isoliert leben möchte. Oder die Malon, die damit die neuen Staffelbösewichte sind und wegen des Müllproblems auf eine wirklich banale Parallele in der heutigen Welt zurückzuführen sind. Wäre es nicht besser gewesen, wenn man die leere Umgebung noch ein oder zwei Folgen mitgeschleppt hätte? Man könnte dann auch noch weiterhin die psychischen Auswirkungen der Crew zeigen oder die Voyager dem Energieproblem aussetzen. Stattdessen wird es zum Ende hin geklärt und es bietet sich eine ähnliche Situation wie bei der Fürsorger, womit man noch in der fünften Staffel auf der Entscheidung Janeways rumreitet und es nicht einfach dabei belässt. Fazit: Nacht ist eine durchaus ansehnliche Episode, die aber durch allerlei Mängel nicht überragend wirkt. Kommen wir nun aber zum Frage- und Antwortteil. Malte, findest du, dass sich die Crew noch gemäß des Sternflottenprotokolls verhält oder musste sie die Gesetze auf ihre einzigartige Problematik im Delta-Quadranten zurechtbiegen? In der Folge meutert die Crew ja gegen Janeway. Ist dieses Verhalten akzeptabel, wenn man mal von dem Ergebnis einmal absieht?
Man kann nicht sagen, dass die Voyager akribisch die Direktiven und Protokolle der Sternenflotte befolgt. Das ist richtig. Das war aber bei den anderen Serien auch nie der Fall. Was man sagen kann, ist, dass sie im Sinne der Sternflotte handeln und die Direktiven als Bemessensgrundlage nutzen. Natürlich lässt sich in ihrer Situation auch mit gutem Willen manches einfach nicht anwenden, da ihre Situation einzigartig ist. Allerdings wird man spätestens im Zweiteiler Equinox am Ende der fünften Staffel diese Problematik aufgreifen und mit der Equinox aufzeigen, dass alles hätte einfacher sein können, wenn man sich gar nicht mehr an die Sternenflotte orientiert hätte, zum Beispiel wenn man der Maquis-Besatzung in ihrem Handeln gefolgt wäre. Was die Meuterei betrifft, sehe ich da ehrlich gesagt noch keine Meuterei in Nacht. Wir haben es zwar mit Befehlsverweigerungen zu tun, nicht aber mit einer feindlichen Übernahme des Schiffes. Und ob diese Befehlsverweigerung wirklich ernst gemeint ist, lässt sich auch schwer sagen. In erster Linie war das wohl eher ein symbolischer Akt, um Janeway aufzuzeigen, dass man geschlossen einer anderen Meinung ist. Und die Atmosphäre ist ja zudem erstaunlich freundlich dafür, dass es für eine militärische Rangordnung ein ernsthaftes Vergehen ist. Man kann natürlich auch sagen, dass die Protokolleinhaltung nachlässig ist. Andererseits haben wir ähnliche Situationen zum Beispiel auch in TNG gesehen, als Picard von einem Energiewesen beherrscht wurde. Ein direkter Vergleich ist zwar nicht möglich, da Janeway aus freien Stücken handelt, andererseits ging es bei Picard ja auch um seine nicht unterstützte Handelsweise, ungeachtet der Möglichkeit, dass er vielleicht doch normal ist. Aber eine Frage an dich, Jan. Was denkst du über das neue Captain-Proton-Szenario, das uns in dieser Staffel noch einige Male begegnen wird? Mutet es nicht wie eine Parodie auf Voyager selbst an, da es ein Science-Fiction-Szenario ist?
Ich denke, das Proton-Szenario ist eine prima Sache. Tom hatte ja schon immer eine Leidenschaft für ausgefallene und weit zurückliegende Programme auf dem Holodeck. Sei es sein Chevy, an dem er lange gebastelt hat, oder die Billardkneipe. Warum dann nicht auch mal ein uraltes Science-Fiction-Programm? Vor allem die Schwarz-Weiß-Darstellung ist echt ein netter Gag und letztlich dient das Programm ja vermutlich auch nur der Auflockerung für zwischendurch, um einige weniger ernste Szenen in die Episoden einbauen zu können. Aus Sicht der Autoren ist es aber in der Tat ein gutes Beispiel für Selbstironie. Wenn auf einem fiktiven Raumschiff ein fiktives Zukunftsszenario aus alten Zeiten gespielt wird, dann muss das wohl zwangsläufig als Parodie bezeichnet werden. Selbstironische Szenen gehören ohnehin oft zu den besten, die Star Trek zu bieten hat. Das Pokerspiel auf der Enterprise oder die Holoromane von Begier und O'Brien auf Deep Space Nine hatten auch nie einen besonderen Hintergrund für die Episoden, aber es hat einfach Spaß gemacht, den Leuten mal bei ihren Freizeitbeschäftigungen zuzuschauen. Wenn sich Tom alias Captain Proton ähnlich entwickelt, dann habe ich jedenfalls da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Im Gegenteil, ich glaube, es wird großen Spaß machen. Und wer weiß, vielleicht wird ja in einer Science-Fiction-Serie, die irgendwann in 100 Jahren gedreht wird, jemand ein Star Trek-Holoprogramm laufen lassen. Aber kommen wir wieder zu den ernsteren Themen zurück. Thorsten, du meintest, dass dir das Aufgreifen von Janeways Selbstzweifeln zu plötzlich kam. Findest du nicht, dass eigentlich das Wichtigste daran ist, dass Janeway jetzt mit ihrer Entscheidung konfrontiert wird? Immerhin musste man 4 Jahre lang darauf warten.
Genau, man musste über 4 Jahre darauf warten. Also wenn du mich fragst, ist dies eindeutig zu lange, um solche wegweisenden Ereignisse zu reflektieren, zumal dies ja das Leben von Janeway und ihrer Crew völlig beeinflusst hat. Daher ist es in meinen Augen nicht nachvollziehbar, dass der ansonsten psychisch starke Captain von einer ereignislosen Schwärze dazu getrieben wird, sich in ihr Quartier einzuschließen und dort über 5 Jahre alte Entscheidungen zu grübeln. Eine kleine Ungereimtheit ergibt sich dann meiner Meinung nach in der nachfolgenden Handlung. Erneut steht Janeway vor der Möglichkeit, egoistisch zu handeln oder sich einzumischen. Sie befiehlt der Crew, weiter zu fliegen und wollte sich allein um das Problem kümmern. Warum reißt sie die Crew jetzt nicht mit? Sie spricht doch selbst von der Familie auf der Voyager, warum will sie nun wieder alleine handeln? Es ist erstaunlich, dass sie ihre Einstellung zur Crew in der Zeit, wo sie allein in ihrem Quartier war, grundlegend geändert hat. Des Weiteren bat sich Janeway schon einmal die Chance zur Rückkehr, denn in der Folge Suspiria traf die Voyager auf eine ähnliche Fürsorgerphalanx. Auch hier bot sich die Möglichkeit zur Rückkehr in den Alpha-Quadranten, obwohl es schwierig gewesen wäre, denn die Voyager hätte ihr Ziel dann gewaltsam von der wohl ähnlich mächtigen Suspiria erzwingen müssen. Hier hätte bei einer vergleichbaren Fürsorgersituation auch spätestens die Rekapitulation der früheren Entscheidung erfolgen müssen und nicht über 4 Jahre später, wenn diese Problematik in dem schon abwechslungsreichen Leben eines Sternenflottenkapitäns vergleichbar auftritt. Allerdings ist es schon richtig, dass sich Janeway mit ihrer Entscheidung auseinandersetzt, um deine Frage wieder aufzugreifen. Wenn man aber nicht den sinnvollen Zeitpunkt erwischt, hätte man es lieber nicht erwähnen sollen, wie ich finde. Denn so wird eine über 4 Jahre alte Problematik wieder aufgewärmt.
Und damit wären wir schon am Ende der Juni-Ausgabe des Episodencafés. Wie immer freuen wir uns über eine Mail von Ihnen an appcafé@startrek-index.de. Hören Sie auch im Juli wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
Eine Produktion des deutschen Star Trek Index DSI unter www.startrek-index.de.